Hallo, liebe Podcast-Freunde. Nachdem Jill uns in den letzten beiden Folgen mit ihren Fragen einige Geheimnisse entlockt hat, die uns und hoffentlich euch auch zum Lachen, Staunen, aber auch Grübeln gebracht haben, möchte ich euch heute dazu einladen, unseren Gedankengängen zu folgen, wenn wir uns mit dem Thema Angst beschäftigen. Ich bin wie immer gespannt auf unseren Deep Talk und gleich geht's los nach dem Intro.
Lust auf Deep Talk? Du willst über den Tellerrand schauen und mehr als nur die Spitze des Eisbergs sehen? Dann bist du hier genau richtig.
Hallo Jill, hallo Marvin.
Hallo.
Hallo Judith.
Schön, euch heute wieder zu treffen, zum Reden, heute über das Thema Angst. Ich möchte mich dem Thema nicht so mit dieser Schwere annähern, deswegen versuche ich es mal so ein bisschen auf Umwegen und beginne unsere Gesprächsrunde einfach mal mit einer Behauptung, nämlich, dass es nicht einen Menschen auf der Welt gibt, der dieses Gefühl, also das Gefühl der Angst, nicht kennt, selbst wenn er super mutig und tough ist. Was sagt ihr da dazu?
Definitiv ja.
Also ich weiß genau, was du meinst. Ich habe schon wirklich viele Menschen getroffen, die von sich behaupten, oh, ich habe keine Angst, nee, ich bin bärenstark.
Wirklich?
Und, ja, viele Menschen.
Das glaube ich niemals. Also einen Menschen ohne Angst habe ich noch nicht getroffen. Und wenn es eine Angst vor einer Maus ist oder einer Spinne oder davor, dass man am nächsten Tag den Bus nicht pünktlich erreicht oder irgendwelche Ängste gibt es immer. Also ich glaube, wir könnten erstmal so sagen, Angst ist ein Gefühl, was wie eine Urprogrammierung in uns angelegt ist, damit sie uns vor Schaden bewahrt. Würde das diese Formulierung euch auch so abholen oder habt ihr da andere Ideen oder Formulierungen, die ihr passender findet?
Also ich würde das schon tatsächlich auch so beschreiben, ja, weil also ich habe auch durch meine Erfahrungen den Eindruck bekommen, dass es eigentlich immer nur dazu da war, um mich vor irgendwas zu beschützen, auch wenn ich es mir in dem Moment natürlich gar nicht erklären konnte oder auch erklären wollte, weil man ist ja in dem Moment erstmal in der Angst. Aber so jetzt ist nach klar. Den ganzen Jahren der Erforschung von diesem Thema bin ich ganz klar zu der Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich immer für den Menschen gedacht ist, nicht gegen den Menschen, eigentlich für den Menschen. Ich glaube, es hat auch einen Sinn, dass wir dieses Gefühl haben oder dass das Teil von unserem Leben ist. Sonst wäre es, glaube ich, nicht da. Ich glaube, alles, was wir irgendwie erfahren oder haben in unserer Blaupause, ne, des Menschseins, hat irgendwie einen Sinn. Deswegen denke ich, das ist eigentlich im Ursprung schon für uns gedacht, die Angst. Das wird einen Zweck erfüllen. Ja.
Ich sehe das auch so, ja. Geht dir das auch so, Jill?
Ja, das geht mir auch so. Und ich denke, dass das gerade einen Sinn hat, dass das für uns ist und dass man das auch nutzen kann. Natürlich, wenn man so doll in der Angst ist, ist man erstmal irgendwo Opfer und kann nicht wirklich gut reagieren. Auch die ganzen kognitiven Fähigkeiten und so weiter, das funktioniert alles nicht so, wenn man Angst hat. Aber man kann, glaube ich, auch lernen, wenn man es drauf anlegt, mit seiner Angst umzugehen und sie dann auch aktiv zu nutzen.
Hast du ein Beispiel, Jill? Erzähl mal.
Ja, also ich muss sagen, ich nutze es mittlerweile als Anzeiger, ob eine Sache es wert ist, sie zu tun.
Oh, okay.
Weil immer dann, wenn ich keine Angst davor habe, dann ist die Sache eigentlich nicht der Rede wert. Dann ist diese Sache, die ich davor habe, okay, ich kann sie trotzdem machen, aber sie ist keine Herausforderung und sie bringt mich nicht wirklich weiter. Wenn ich weiterkommen will im Leben, dann muss ich ja irgendwo aus meiner Komfortzone auch raustreten. Und da ist die Angst immer ein guter Anzeiger, denn immer dann in dem Moment, wenn ich Angst habe, dann weiß ich, muss ich über meinen Schatten springen und dann ist es genau das Richtige, diesen Schritt zu tun eigentlich.
Jill, das finde ich gerade mega krass, dass du das sagst, ja. Weil meine letzten 3 Tage gingen genau oder hatten genau mit diesen Gedanken zu tun und dass du das jetzt einfach so in den Topf wirfst, finde ich krass in dem Zusammenhang, weil ich habe mir die letzten Tage so gedacht, ja Marvin, warum denkst du dir eigentlich die ganze Zeit, dass sich das alles toll anfühlen muss und gut anfühlen muss? Du kannst doch eigentlich ganz klar sagen, da, wo es jetzt überall unangenehm ist, da passiert doch Wachstum. Genau da darfst du ja lernen und auch da wartet wahrscheinlich der Topf voll Gold am Ende, weil du dann ja da stolz drauf bist und du bist über dich hinausgewachsen in deiner Angst, indem du ja durch die Angst durchgehst. Sonst würdest du gar nichts lernen. Also die Angst ist, wie du schon sagst, auch immer so ein Marker dafür, dass genau da eigentlich der Weg lang geht und nicht, dass man an der Stelle davor wegläuft. So. Ne? Deswegen finde ich das krass, was du sagst, ehrlich.
Sehr interessant. Ich habe auch mal den Satz gehört, du sollst jeden Tag etwas tun, was dir Angst macht.
Ja, total.
Und wenn es eine Kleinigkeit ist,
daher kommt
weil
das.
Es dieses Erfolgserlebnis hervorruft, über sich hinausgewachsen zu sein. Andererseits muss ich aber auch sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas mir so zuläuft, ich habe gar keine Angst, es ist wie für mich gemacht, dann empfinde ich das auch immer als Zeichen, dass das jetzt dran ist. Dann brauche ich manchmal noch nicht mal irgendwas zu organisieren, sondern es organisiert sich für mich. Da habe ich dann auch viel weniger Angst, mich an die Sache ranzuwagen, auch wenn es was Neues ist, weil ich eben das Gefühl habe, es will zu mir.
Ja,
das ist
ja
wieder die andere Seite, ja, genau.
Das stimmt, das hat dann aber weniger mit Wachstum zu tun, wahrscheinlich. Also das ist dann das, was…
Das ist dann so diese Fügung.
Genau, das, was zu dir passt.
Diese Führung vielleicht.
Das passt dann gerade zu dir und dann bist du in Resonanz damit und dann ist das auch genau richtig. Aber wenn du wirklich auf Wachstum aus bist, dann musst du immer wieder einen Schritt weiter gehen und hast dann natürlich auch immer wieder neue Herausforderungen, neue Angst. Und das ist dann der Anzeiger für mich, ja, da bist du auf dem richtigen Weg. Wenn du davor noch Angst hast, dann musst du wahrscheinlich genau diesen Schritt tun.
Genau, also ich wollte gerade sagen, ich finde, das gibt sich gegenseitig die Hand, was ihr beide sagt. Das ist so ein Pendel, was immer hin und her pendelt. Genau, es widerspricht sich gar nicht. Das ist, finde ich, das passiert irgendwie immer gleichzeitig, was ihr da beide beschreibt.
Das
so
stimmt.
Immer wieder.
Manchmal macht es nicht unbedingt Sinn, das alles so auseinander zu klamüsern. Aber da wir uns ja mit speziellen Themen beschäftigen, ist mir auch eine Frage über den Weg gelaufen und ich habe mich gedanklich damit auseinandergesetzt. Ich stelle das jetzt einfach mal zur Diskussion. Also unsere Ängste haben sich ja im Lauf der menschlichen Zivilisation verändert, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Also der Mensch heute hat sicherlich andere Ängste als der Neandertaler zu seiner Zeit.
Ja.
Jetzt können wir leider keinen Neandertaler mehr fragen, wie sich für ihn die Angst angefühlt hat. Das ist auch nicht so das, was mich so umtreibt, sondern wie lange ist die Angst bei dem Neandertaler noch geblieben, wenn die Gefahr vorbei war oder die reale Bedrohung? Ist ein Neandertaler vielleicht in seinen Angstmodus schneller wieder in den Normalmodus zurückgekommen? Und heute gelingt uns modernen Menschen das nicht mehr so?
Wie der Zufall es will, habe ich tatsächlich auch schon mit einem Psychosomatik-Experten
Neandertaler gesprochen.
nein, nicht mit einem Neandertaler gesprochen. Das vielleicht machen wir das ja irgendwann, wenn wir unsere Zeitmaschine fertig haben.
Ah, ja, genau.
Nee, ich habe mit einem Psychosomatik-Experten gesprochen und mit dem habe ich auch immer noch Kontakt, bin mittlerweile gut mit ihm befreundet und der hat das Ganze auch wirklich bis aufs Mark erforscht, würde ich sagen. Und der hat tatsächlich ordentlich Ahnung, würde ich behaupten. Er hat gesagt, damals gab es natürlich andere Konfliktinhalte als heute, ne? Also der Säbelzahntiger, der klassische, und heute vielleicht ist es der Jobverlust oder die finanziellen Nöte, aber damals zum Beispiel, wenn es in einem Rudel oder im Stamm, ne, zwischen dem Häuptling und den anderen Mitgliedern im Clan, im Rudel Probleme gab, dann ist es oft so einfach gewesen, dass die anderen Mitglieder, die dann sozusagen sich unterordnen mussten und damit aber ein Problem hatten, die sind dann einfach weitergezogen. Es gab so viel Platz auf der Welt, der noch nicht bevölkert war, dass die dann ihren eigenen Clan gegründet haben oder dass die einfach irgendwohin weitergezogen sind, wo es dann keine Tiger gab. Okay. Und in der heutigen Zeit leben wir einfach in so einer globalisierten Welt, die dauerhaft vernetzt ist, wo man immer erreichbar ist und die auch überbevölkert ist, wo man eigentlich de facto gar nicht mehr ausweichen kann. Das heißt, diese Stressprogramme schalten gar nicht mehr ab, sondern laufen und laufen und laufen, und die Menschen sind so sehr auch daran gewöhnt, ihre körperlichen Symptome und so weiter zu ignorieren, dass es einfach gar nicht ernst genommen wird, ne? Diese Warnsignale wie Angst. Und das war damals noch anders. Da ist man einfach weitergezogen und gerannt und konnte den Konflikt aus dem Weg gehen. Und ich glaube, das ist heute echt schwierig geworden.
Ja, das würde ich total so unterschreiben.
Und wir befeuern auch noch freiwillig unsere Ängste.
Und auch das, also ich sag mal so, die sozialen Konflikte, die wir heute haben, die hören ja auch gar nicht mehr auf. Sagen wir mal so, früher in der Schule, das fängt ja schon bei den kleinen Kindern an. Früher in der Schule war das so, du wurdest vielleicht mal in der Schule gemobbt und dann bist du nach Hause gegangen und hattest deine Ruhe. Und jetzt, wenn du gemobbt wirst, dann geht das dann nachher online weiter oder bei WhatsApp oder was weiß ich, in irgendwelchen Gruppen.
Ja, richtig.
Und diese Kinder haben jetzt einfach gar keine Ruhe mehr. Ziemlich schlimm. Und ich denke, irgendwo geht es uns allen so, weil das Rad dreht sich immer weiter. Wir sind immer online, wir sind immer erreichbar. Und ja, da haben wir nie wirklich unsere Ruhe. Und ausweichen, wie Marvin gerade gesagt hat, können wir auch meistens nicht.
Also müssen wir Strategien entwickeln.
Genau.
Und vielleicht auch einfach der Angst Raum geben, dass diese Enge nicht entsteht. Ich habe das Gefühl, dass für Angst, um dieses Angstgefühl in sich zu spüren, ich verkrampfe da wie innerlich. Es wird alles immer enger und es schnürt mir bei wirklich schlimmer Angst richtig so gefühlt den Hals zu. Und wenn diese Enge da ist, dann ist es sehr schwer, aus einer Angst rauszukommen. Aber allein
ich wollte gerade fragen, wie du dann damit umgehst. So.
Ich habe tatsächlich mal etwas gelesen darüber und habe das ausprobiert, dass diese Enge damit behoben werden kann, in dem Moment, wenn sie so akut ist, dass man erstmal wahrnimmt, die Angst ist da und sie darf jederzeit da sein, nur man verabredet sich mit ihr. Jetzt nicht, ich habe keine Zeit, aber ich nehme dich, zumal wenn es keine, wir reden hier von nicht realen Bedrohungen. Ja, nicht, dass wenn auf einmal man von der Straße gehen sollte, weil einen sonst der Bus überfährt. Davon rede ich nicht, sondern dieses, das könnte morgen passieren. Immer dieses schon nicht im Jetzt sein, sondern in das Morgen projizieren. Und wenn diese Gedanken so kommen und die mir Angst machen, da habe ich das tatsächlich mal gemacht, da hatte ich so ein Thema, dass ich mich mit meiner Angst dann verabredet habe für später.
Klingt gut.
Und dann gesagt habe, wir haben heute Abend 7:30 einen Termin auf der Couch. Okay. Und ich saß da mit meiner Tasse Tee und habe gesagt, so Angst, du kannst jetzt kommen. Und sie kam nicht. Weil einfach die...
Ja, das ist dann meistens so.
Aber dann war das ja wahrscheinlich auch, noch eine Form von Angst, die so letztlich immer noch im Rahmen deiner Kontrollierbarkeit war, die dich jetzt nicht überrollt hat wie ein Monster, wo du völlig austicken würdest wahrscheinlich.
Nein, dieses typische Sorgen machen dieses schon so diese, die schlimmsten Szenarien ausmalen, wozu wir gerne oder viele Menschen neigen. Und das habe ich dann wirklich probiert und das hat tatsächlich funktioniert. Ich bin zum Glück ein positiv eingestellter Mensch und kann mir sehr oft auch meine Ängste wegreden, tatsächlich. Also reden ist auch so eine Strategie, Und das würde mich mal interessieren, was da so eure Methoden sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, schön, dass das bei dir bisher so gut funktioniert hat. Ne? Da gibt es natürlich auch schon andere Bereiche aus diesem Angstspektrum, wo das alles, wo daran halt nicht mehr zu denken ist. Ne? Da kann ich aus meiner Vergangenheit deutlich ein Lied zu singen. Ich weiß nicht, wie es vielleicht noch bei der Jill ist gleich.
Magst du drüber sprechen?
Ja, absolut. Ich hatte ja in meiner Vergangenheit absolut mit einer manifesten Angststörung zu tun, die letztlich auch eigentlich nicht nur eine Angststörung, es war schon eine Panikstörung irgendwann, definitiv.
Also die Angst vor der Angst.
Genau, das steigert sich halt irgendwann.
Schon habe ich mal irgendwo gelesen, richtig, dass das so die Steigerung von...
Ja, uiuiui. Das steigert sich dann von der normalen Angst, die auch begründet ist, wie so eine Art Selbstläufer und wird dann irgendwann zu einer Angst vor der Angst, die sich dann auch in alle Lebensbereiche einfach ausweitet und man immer weniger die Kontrolle eigentlich bekommt über diese völlig automatisch ablaufenden emotionalen Vorgänge in einem, und das hat irgendwann dann auch körperliche Symptomatiken zur Folge. Ne? Also das ging bei mir wirklich bis zu schwerer Todesangst, wo ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt. Also es gab wirklich Situationen, da habe ich mich mehrfach vom Krankenwagen in die Kardiologie fahren lassen, weil ich dachte, ich sterbe einfach. Ne? Das war völlig außer Kontrolle und es kam aus dem Nichts.
Du konntest das nicht mehr auseinanderhalten, dass es gar kein wirklicher Herzinfarkt war.
Also das ist ja auch dann so, dass...
Und da haben teilweise kleine Nachrichten gereicht.
Ja, das ist ja dann auch so, dass diese Leute, die diese Ängste haben, das dann ja auch wirklich fühlen. Die fühlen ja dann auch Schmerzen. Und die kann man aber auch nicht wegdiskutieren, das ist dann einfach so. Ich kenne das auch so ein bisschen, obwohl ich nie wirklich eine Angststörung hatte, hatte ich aber auch schon häufiger mal so eine Art Panikattacke. Ich weiß nicht, also es klingt jetzt schlimmer, als es wahrscheinlich eigentlich war. Aber das war dann auch so mit Herzrasen und so weiter. Ich weiß nicht ganz genau, warum das war. Aber mir hat es dann immer geholfen, dass ich langsamer geatmet habe. Denn das hängt ja auch biologisch zusammen. Der Atem und wie aufgeregt du bist. Wenn du langsam atmest, dann kannst du automatisch deinen Parasympathikus aktivieren, der das ganze System so ein bisschen runterregelt.
Ja.
Und mit der langsamen, tiefen Atmung habe ich es dann meistens auch geschafft, mich wieder ein bisschen zu beruhigen und dann einfach ablenken. Also ja, das hat mir dann meistens geholfen.
Genau, bis zu einem gewissen Grad geht das absolut gut. Das hatte ich eine Weile auch noch hinbekommen, bis es einfach immer schlimmer wurde. Weil klar, das funktioniert auch andersrum, das Prinzip. Ne? Nicht nur psychosomatisch, sondern auch somatopsychisch. Also man kann durch eine bewusst eingezielte langsame Atmung den Körper auch ein bisschen austricksen, beziehungsweise die Psyche und dem Körper suggerieren, es ist alles in Ordnung, wenn du bewusst langsam atmest. Ne? Anstatt dich reinzusteigern und immer schneller zu atmen, dann... dieses sich reinsteigern verschlimmert das Problem oft, ne? Wenn man ja nicht einen Stopp setzt, sozusagen. Da hast du schon recht. Ja.
Denn von der Natur aus ist ja sicherlich diese ganze körperliche Symptomatik, dass man aufgeregt ist, dass Adrenalin einschießt und man dann schneller rennen kann, schneller vorm Säbelzahntiger wegrennen kann.
Ja.
Das ist ja alles so gewollt. Wir sind dann in diesem Zustand zu Höchstleistungen bereit. Aber wenn der Körper halt das in einem Dauerzustand hat, dann zehrt das natürlich dann auch am Körper und irgendwann wird man schwach oder müde oder ist nicht mehr leistungsfähig. Also das stelle ich mir schon sehr, sehr krass vor, wenn man das... Vom Gefühl her, wenn man das Gefühl hat, man kann es so gar nicht mehr steuern. Angst, wenn man mittendrin ist, kann man das eh nicht steuern. Aber wie lange ist denn so ein krasser Zustand ein Zustand? Also ich zum Beispiel, wenn ich mich erschrecke und Angst habe, dann schreie ich. Und alle rundherum erschrecke ich mit. Aber ich bin dann entlastet, weil ich halt durch diesen Schrei so meine Energie wie explosionsartig losgeworden bin. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste eine Stunde am Stück schreien, weil die Situation mir das so abfordert, das ist ja nicht durchzuhalten.
Ich glaube, das ist dann nicht so, dass man schreit.
Das übersetzt,
nein, ich glaube, das ist eher so ein anderes Gefühl. Mhm. Es fängt, glaube ich, eher an mit so einer gewissen inneren Unruhe, startet das, glaube ich, schon. Und dann baut sich das immer weiter auf und steigert sich, weil man dann immer wieder irgendwelche Sachen findet, die dann plötzlich komisch sind und ach, dann schlägt ja mein Herz schneller. Und es steigert sich immer weiter und man hat dann nicht mehr die Kontrolle irgendwie, seine Gedanken auf etwas anderes zu lenken. Man ist dann halt ein krasser Beobachter von sich selbst, aber auch irgendwie in sich drin, nicht der Beobachter von außen, der wir alle gerne wären, sondern totaler Kontrollverlust, dann als wenn die Gedanken dann für sich alleine so dahinrattern. Aber es ist kein Dahinfließen, dieses Gesunde, sondern wirklich ein, ich finde kein sprachliches Bild dafür. Vielleicht fällt dir eins ein, Marvin.
Ja, aber du hast das schon sehr treffend beschrieben. Sehr, sehr treffend beschrieben. Also würde ich genauso unterschreiben, ja, aus meiner Erfahrung.
Ich glaube, jeder, der das schon so erlebt hat oder so ähnlich wie ihr, weiß sofort jetzt, was ihr meint.
Das würde ich auch sagen, ja.
Ich bin da so ein bisschen raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so krasse Angstzustände nicht gehabt. Ich bin jetzt einfach mal von diesem ganz normalen Gefühl ausgegangen, was jeder Mensch hat. Mhm. Diese angelegte Angst als Urgefühl, was uns auch schützen soll, was bestimmte Verhaltensmuster dann nach sich zieht, damit man auch vor Schaden bewahrt wird. Vielleicht könnten wir so mal den Schlenker dahin zurückbekommen.
Ja, ich könnte mir vorstellen, wie wir vielleicht den Schlenker dahin zurückbekommen. Und zwar habe ich eine Frage.
Okay,
ich würde von euch gerne wissen, wovor habt ihr denn aktuell Angst?
Ich habe tatsächlich aufgedeckt, dass ich Angst vor Ablehnung habe. Ganz krass.
Ja, auch eine Urangst eigentlich.
Ja, das ist, glaube ich, eine Urangst. Und ich merke, wie mich diese Angst ausbremst. Und jeder kleine Schritt, den ich bei anderen bewundere, wo die sagen, wieso bewunderst du das? Das ist das Einfachste von der Welt. Und ich denke, für mich ist das die höchste Hürde. Aber ich stelle mir an die Hürde einfach eine kleine Leiter dran und springe nicht in einem Satz drüber, sondern ich gehe mit einer Leiter langsam drüber über die Hürde. Ich hoffe, dass ich sie irgendwann nehme.
Ja, Stichwort Urangst. Ich glaube, mal gehört zu haben, es gibt ja, glaube ich, 5 Urängste oder so, die in uns allen verankert sind mit mehr oder weniger starken Ausprägungen. Also jeder hat da so seine eigene Verteilung prozentual, wie die Urängste so ausgeprägt sind. Und in dem Zusammenhang hat mir auch besagter Psychosomatik-Experte gesagt, dass selbst diese 5 Urängste im Kern auf nur einer einzigen Angst basieren. Wenn man die alle nämlich runterbricht, bleibt am Ende immer die reine Ohnmacht. Ne? Die reine Ohnmacht, das Ausgeliefertsein, der Kontrollverlust und letztlich ja immer wieder das Thema Tod, Sterben, nicht überleben. Mhm. Und ich habe das genauso mit der Angst vor der Ablehnung, absolut. Nur die empfinde ich mittlerweile zum Beispiel gar nicht mehr als so schlimm, wie bei mir beispielsweise noch die Existenzangst. Ne? Einfach nicht gut für mich sorgen zu können, finanziell, mir nichts zu essen kaufen zu können, vielleicht nicht einfach die täglichen Dinge zu haben, die man einfach so als Mensch braucht, vor allen Dingen, wenn man die vielleicht vorher noch in einem ganz anderen Ausmaß hatte, noch als in der Vergangenheit. Das sind so, diese Überlebensängste einfach, ne? Die sind bei mir jetzt vom Gefühl nicht mehr so, dass ich die einfach als bedrohlich empfinde, aber die Situation ist dennoch schon so gegeben, dass es eine Rolle spielt. Ne? Nur ich bewerte es anders. Ich kann damit jetzt umgehen und fühle mich dadurch nicht verfolgt, bedroht in dem Ausmaß, dass ich da nichts mehr machen kann, sondern ich kann damit umgehen und Lösungen finden. Ne? Also ich bin nicht mehr so durch die Angst blockiert, dass ich keine Lösung mehr finde wie früher. So. das ist halt ein Riesenunterschied.
Ich gehe da auch total mit. Alle Angst ist letztlich die Angst vor dem Tod. Und so ist auch Judiths Sorge vor sozialer Ablehnung durch andere dadurch zu erklären, dass wir früher ja auch in Gruppen gelebt haben und aber auch tatsächlich von dieser einen Gruppe abhängig waren. Wenn die uns irgendwie ausgeschlossen hat, dann war das quasi schon ein Todesurteil für viele und weil man einfach alleine in der Wildnis nicht so gut überleben konnte. Und deswegen ist das wiederum auch die Angst vor dem Tod, das, was du gerade hast.
Genau.
Ja.
Ja.
Alleine kann man nicht überleben. Ja, danke.
So sieht's aus. Dass du
mir den und dann kriegst du es vielleicht auch hin, diese Angst irgendwie abzulegen, weil du dir dann klar machst, warum diese Urangst bei dir ist. Und dann kannst du wiederum dich damit beschäftigen, dass das wahrscheinlich gar nicht so passieren wird in unserer heutigen Zeit. Und vielleicht kannst du dann deine Angst überwinden. Das ist nämlich auch eine gute Strategie. Ja. Man kann sich immer fragen, was ist denn das Schlimmste? Was wäre denn die allerschlimmste Konsequenz, die passieren würde? Und dann sieht man aber auch, wie unwahrscheinlich das ist, weil die allerschlimmste Konsequenz ist immer der Tod. Der kann uns natürlich durch einen Zufall immer ereilen, aber dass ich gerade durch meine Angst, also das, wovor ich jetzt gerade Angst habe, dann auch tatsächlich sterbe, das ist ja sowas von unwahrscheinlich, ja. Also gebe ich ein Beispiel, meine kleine Tochter hat Angst vor Haien. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie in ihrem Leben von einem Hai gefressen wird, hier in Deutschland oder keine Ahnung. Also.
Das ist total, ach, das ist ein schönes Bild, danke. Da hast du recht. Ja, also wirklich ein schönes Bild, Jill. Danke dafür. Also das, ich bin ja so ein Mensch, wenn eine logische Erklärung da ist, dann ist das, ja, dann kann ich so in die Positivität übergehen, ja,
das geht
die
uns
mir so ein bisschen
so
gegeben ist. Und ich kann es mir schön reden. Also meine Strategie ist ja als Kind schon von Kindertagen her, dass ich entweder gesungen habe, ich habe also Monster und Geister in den dunklen Ecken in meinem Zimmer weggesungen und weggeredet oder das Licht angemacht. Und das mache ich heute noch, Selbstgespräche.
Hat das geklappt gut für
natürlich
dich?
Natürlich ist es auch gut. Ja, Selbstgespräch ist bei fast allem eine gute Strategie.
Vielleicht? Das mache ich auch, ja.
Ja, vielleicht sind wir deshalb Sprecher.
Ja, das stimmt. Ja, und vor allen Dingen, was du gesagt hast, gerade das passt auch wieder, da fällt mir was zu ein, weil du sagst, dass die Angst irgendwie wegsingen und so weiter. Und ich mache das eigentlich auf eine ähnliche Art und Weise, dass ich mir einfach mittlerweile sagen kann und das auch weiß mit so einem Lächeln, ich bin nicht meine Angst. Die Angst ist nur ein Berater, aber irgendwann ist sie zu meiner Identität geworden und das war das Problem. Wenn du zu der Angst geworden bist, dann musst du irgendwann wieder lernen, dass das ein Berater ist und dann darfst du sozusagen dich ein bisschen davon distanzieren und so tun, als wäre die Angst zum Beispiel dein kleines Kind. Mhm. Und zu dem kleinen Kind würdest du ja auch hingehen und sagen, hey, du brauchst keine Angst haben. Ich tröste dich jetzt. Ich nehme dich jetzt in den Arm. Pass auf, es passiert dir nichts. Und so muss man das, oder was heißt muss man nicht, aber ich habe das aus meiner Erfahrung so gelernt, mit diesem Gefühl der Angst in mir so umzugehen, als wäre es nicht ich, sondern einfach ein guter Freund, für den ich jetzt da sein will. Und durch diesen Spalt, der da entsteht, wenn man damit umgeht, als wäre das ein Freund und nicht man selber, hat man dann eine ganz andere Perspektive drauf. Und das funktioniert. Der Körper reagiert da drauf, wenn der irgendwann einem wieder vertraut. Ne?
Naja, und wenn man sich...
Weil keiner würde zu seinem Kind hingehen und, ja, du hast so recht, lass uns wegrennen. Das ist so schlimm. Ja, wie reagiert das Kind? Ne? Das kriegt noch mehr Angst, wenn die Eltern auch Angst haben. Ja, klar.
Ja, und da kommt der Bogen wieder zurück zu, es ist ein Urinstinkt, der in uns angelegt ist, dass dieses Gefühl hervorgerufen wird, wenn Gefahr besteht, reale Gefahr, dass wir reagieren können. Und ja, und das ist eben nur dafür da. Dazu dient es, nicht mehr und nicht weniger. Es kann uns retten, aus Gefahrensituationen. Und es kann sich verselbstständigen, wenn wir auch zu sehr aus dem Jetzt rausfallen und zu sehr gedanklich immer wieder Gefahren kreieren, Bedrohungen, die eigentlich noch gar nicht real sind. Das ist zum Beispiel auch eine Strategie von mir, dass ich mich einfach frage, ist es jetzt so? Jetzt gerade in diesem Moment? Ja,
eigentlich
nein.
Immer.
Meistens nein, ne? Ja. Richtig.
Eigentlich immer.
Also wenn der Säbelzahntiger wirklich hinter dir her ist, dann ist es mal so, aber sonst meistens?
Eigentlich immer nein. Also nicht immer, aber deutlich in der, tendenziell meistens ist es immer.
Wenn ich Zeit habe, mir diese Frage zu stellen, dann ist es eigentlich immer. Weil wenn eine echte Bedrohung da ist, dann stelle ich mir die Frage nicht, dann reagiere ich dann aus einem Reflex heraus. Und dann beflügelt mich durchaus auch die Angst, das Richtige zu tun. Aber Marvin, ich fand das sehr schön, was du mit den Kindern auch gesagt hast. Ich finde das ein Segen für Kinder, wenn sie Eltern haben, die als höhere Instanz den Kindern die Angst nehmen können. Denn ich bin einfach zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, oh, ich habe so eine Angst morgen vor der Klassenarbeit. Und da hat meine Mutti dann gesagt, ja, gib einfach das Beste, was du geben kannst und so wie es ist, so ist es. Und dann hat meine Mama mir die Absolution erteilt, dass ich es auch versauen kann.
Genau,
und damit
also ich denke, Eltern können damit sehr viel bewirken, wenn sie die Ängste ihrer Kinder einfach mal ernst nehmen. Ich versuche das auch bei meinen Kindern. So kam meine kleine Tochter, die jetzt 5 ist, letztens zu mir an und meinte, sie hätte so Angst vor Vampiren. Und anstatt ihr zu sagen, aber du brauchst keine Angst haben, Vampire gibt es doch gar nicht, weil das hätte ihr nicht geholfen, habe ich diese Angst als Mittel genommen, um sie selbst zu heilen. Und da bin ich auch stolz darauf, dass mir das in dem Moment eingefallen ist. Ich habe nämlich gesagt, ja, aber weißt du, das kann ich gut verstehen, dass du Angst hast vor den Vampiren. Was können wir denn da machen, dass die Vampire nicht zu dir kommen? Und habe das dann so gedreht und habe dann gesagt, ach, weißt du was, mir ist eingefallen, Vampire mögen doch keinen Knoblauch.
Geil.
Und dann habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn wir jetzt einfach einen Knoblauch neben dein Bett legen? Und dann meinst du, ja, das ist eine tolle Idee. Aber ihr müsst darauf achten, gegen eingebildete Vampire hilft auch kein echter Knoblauch. Den habe ich ihr nämlich auch nicht hingelegt. Ich habe ein Stück Papier genommen, habe ein Stückchen Knoblauch ausgeschnitten und gemalt, sodass es schön aussah wie so ein Knoblauch. Habe ihr den neben ins Bett gelegt und seitdem hat sie wieder ganz toll geschlafen. Sie konnte toll einschlafen, weil sie hat jedes Mal gesehen, da ist ja der Knoblauch. Was ja noch nicht mal ein echter Knoblauch war. Aber als ich sie dann am nächsten Tag gefragt habe, oder wollen wir mal einen echten Knoblauch hinlegen? Nein, da wollte sie das nicht. Sie wollte genau diesen Knoblauch, den ich gebastelt habe, weil gegen imaginäre Vampire helfen auch nur imaginäre Knoblauch.
Da möchte ich was zu sagen, Jill. Da merkt man halt aber auch, was du für eine sehr bewusste, reife und verantwortungsbewusste Mutter bist. Weil es gibt auch vielleicht Elternteile da draußen, die dann ihrem ängstlichen Kind sagen, ja, hier, ich gebe dir deine Playstation oder guck mal ein bisschen RTL 2, das geht gleich schon wieder weg. Das ist dann fatal natürlich. Dein Umgang damit ist ja, das ist ja utopisch toll. Ne? Das würde sich ja jedes Kind wünschen, wenn man so...
Gelingt mir auch nicht immer.
Ich weiß, aber...
Aber ab und zu habe ich so eine Geistesblitze und dann hat das sehr gut funktioniert.
Da ist dein Ansatz ja sehr wünschenswert, ne? Dass man da so lösungsorientiert und spielerisch dem Kind beibringt, wie man mit dem Ängsten umgehen kann und das lösen kann auch so auf die Art und Weise. Bei mir war es zum Beispiel anders. Ich bin mit einer sehr ängstlichen Mama groß geworden, die selber von ihren Ängsten erdrückt war in ihrem Leben, von Krankheit, von Unsicherheit. Und diese Gefühle, die sie selber hatte mit ihrem Leben, die habe ich einfach aufgesogen wie ein Schwamm. Ne? Das heißt, ich habe dieses Urvertrauen.
Das machen Kinder immer.
Genau, ich habe dieses Urvertrauen, diesen positiven Umgang mit Ängsten gar nicht gelernt von Kindesbeinen an. Und das ist jetzt eine Sache, die ich mir jetzt selber als der große Marvin beibringen darf, letztlich.
Ja, das ist so. Wir können von zu Hause nicht alles mitkriegen. Jeder hat wahrscheinlich irgendwo so seine Baustellen, die er dann selber nochmal in seinem Leben herausfinden darf. Und unsere Eltern müssen uns auch nicht alles mitgeben, finde ich.
Das stimmt.
Aber ja, gerade so was Ängste angeht, ist natürlich schon ganz gut, wenn man ein gewisses Einfühlungsvermögen zeigen kann. Und dann verstehen das die Kinder auch eigentlich immer ganz gut. Ja. Aber ich bin jetzt nicht die Übermutter oder sowas. Aber da muss ich sagen, bin ich echt froh, dass mir das eingefallen ist. Und es hat so gut geklappt. Ihr glaubt es gar nicht. Es war sofort gelöst, das Problem. Ja. Was vorher aber auch schon ein paar Tage bestand. Ja, also das.
Ja. Bei Kindern verfliegt das zum Glück auch schnell wieder. Wenn man es clever anstellt, dann...
Wenn das Problem gelöst ist.
Weil Kinder halt das Talent noch haben oder die Fähigkeit haben, das ist das bessere Wort dafür, im Jetzt zu sein. Und viele Ängste entstehen eben nicht durch reale Bedrohung, sondern fiktive Sachen. Das ist auch bei Kindern so. Erwachsene machen dann sich Sorgen um das Leben, um die Partnerschaft oder wie auch immer. Und Kinder haben halt Angst vor fiktiven Vampiren. Aber es ist etwas, was nicht im Jetzt ist. Und wenn dann eine Lösung für das Jetzt gefunden wird, dann verpufft eben bei Kindern schneller die Angst, wo der Erwachsene dazu wahrscheinlich eher tendiert, immer wieder in alte Muster zurückzuverfallen. Kinder haben noch nicht so verfestigte Muster.
Nee, genau.
Sollten wir uns da nicht inspirieren lassen und einfach sagen, ja, vielleicht gibt es für uns auch eine Lösung, die fürs Jetzt hilft, sodass wir uns in der Zukunft keine Sorgen mehr machen. Und das war die Lösung, die du am Anfang gesagt hast, Judith, dass man sich mit seiner Angst verabredet.
Ja.
Weil dann ist es auch fürs Jetzt gelöst.
Genau. In dem Moment habe ich die Lösung, ich ignoriere die Angst nicht. Sie ist da, die Sorge ist da, die rede ich nicht weg oder klein. Ich habe sie aus einem bestimmten Grund und ich verabrede mich für später, mich mit dieser Sorge und der Angst auseinanderzusetzen. Und dann passiert so etwas von Entspannung, es entsteht Weite und da die Angst von Enge lebt, kann sie halt in so einer Weite, in so einem entspannten sich beschäftigen damit, so nach dem Motto, jetzt bin ich bereit für dich, du darfst mir alles erzählen. Und
da dann gehört natürlich eine Portion Mut zu, ne? Das muss man klar sagen, ja.
Ja, aber es ist so dieses, also ich liebe es ja, wenn ich einen Plan habe. So einen Plan zu haben, weil ich bin auch kein Stillsitzer, wenn ich Angst habe. Wenn ich Angst habe, selbst wenn ich nur einen gruseligen Film schaue, dann laufe ich halt durch die Wohnung, wenn ich es nicht aushalten kann. Ja.
Das müssen wir mal machen zusammen.
Ja, also ich bin, das hilft aber
selten,
auch.
Ich nehme selten die Decke und ziehe sie mir über den Kopf. Das habe ich auch als Kind nicht gemacht. Ich bin dann auf dem Bett rumgesprungen oder und jetzt laufe ich eben so Laufstraßen in die Fliesen.
Ja, aber das ist quasi die Flucht, die du dann nicht antreten kannst, weil ja wirklich kein Säbelzahntiger hinter dir her ist. Ja. Aber die Flucht machst du dann quasi so.
Ich imitiere ja, die.
Ja,
imitierst
ja.
du die Flucht. Genau.
Wobei ich das schon wieder paradox finde, dass ich wirklich diese krassen Beschwerden ja hatte in der Vergangenheit, aber jeden Horrorfilm gucken konnte, ohne mit der Wimper zu zucken. Das ist
wirklich?
Irgendwie auch wieder widersprüchlich.
Ich guck das gar nicht
ja,
mehr.
Angst ist ja subjektiv.
Ja, genau,
ne? Also
genau.
So ist es halt. Ne? Die ist ja auch nicht logisch.
Nee, die ist wirklich
Angst
nicht logisch.
Ist immer nicht logisch. Nee. Und deswegen kann man meistens mit Logik den Leuten, die Angst haben, auch überhaupt nicht helfen.
Ja.
So ist es.
Ich glaube, herauszufinden,
kann ich bestätigen.
Herauszufinden für sich selber, was man für ein Typ ist, das hilft. Also wie bei mir, ich habe zum Beispiel bestimmte Strategien aus meinem kindlichen Verhalten übernommen. Das ist mir jetzt erst so bewusst geworden, dass ich immer noch Selbstgespräche führe und als Kind bin ich eben viel zu meinen Eltern gegangen, zu meiner Mom gegangen und habe mir das so von der Seele geredet, dann ging es mir immer schon besser. Das war dann wie so, als wenn ich den Rucksack absetze und ihr gebe und ja und singen, bewegen und wenn jetzt jemand vom Typ eher der Typ ist, der sich die Decke über den Kopf zieht und so die Hände um die Knie schlingt und so sagt, ich mache mich so klein wie möglich, damit mich niemand sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass dann dieses Verabreden mit der Angst eine ganz gute Strategie ist. Für so diese ruhigeren, die so in sich gekehrten Verarbeitungstypen.
Marvin, du bist mir vorhin ausgewichen.
Bitte?
Du hast gar nicht meine Frage beantwortet.
Das erklär mir
du
jetzt.
Du hast einfach was anderes gesagt. Ja, ich wollte wissen, was ist denn aktuell deine Angst?
Aber das hatte ich doch beantwortet, Freunde, mit den Existenzängsten.
Das stimmt. Hat er beantwortet.
Ach so, aber das hast du vorher schon.
Genau, also ich kann es ja noch mal darauf eingehen. Das sind tatsächlich eher so die Existenzängste, weil ein Großteil meiner Angst hat in der Vergangenheit auch immer mit dem Thema Verantwortung zu tun, Selbstständigkeit und auch den eigenen Weg gehen. Und ich bin so diesem Gefühl, mir selbst mal auf den Grund zu gehen, an sich schon ausgewichen. Also ich bin letztlich immer vor mir selber weggelaufen und habe einfach so vom Gefühl her immer versucht, einfach zu funktionieren. Ich mache einfach das, was mir beigebracht wurde, was die Welt mir vor die Füße geworfen hat, was mir gezeigt wurde und so nach dem Motto, wie immer eigentlich, folg, mach jetzt das, was man dir sagt, mach das, folg einfach dieser Spur und sei zufrieden und ja. Aber dieser Punkt, irgendwann nachzudenken, bin ich das überhaupt alles? Ist das überhaupt meins oder mache ich die ganze Zeit irgendwie nur etwas, was man mir gezeigt hat, dass ich das tun soll? Und als dann irgendwann so dieses Gefühl kam, ich muss jetzt Verantwortung für mich und mein Leben übernehmen und meinen Weg gehen, da kam in mir eine riesen Angst hoch, weil ich halt immer gelernt hatte, wenn du deinem Weg folgst, dann wirst du bestraft. Das war in mir konditioniert, weil du sollst dich ja so anpassen, dass es für dein Umfeld passt und nicht für dich selbst, weil dann wirst du geliebt. Und als dann der Punkt kam, dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt meinen Weg gehen, ich darf jetzt meinen Weg gehen und mal auf das, was die anderen von mir erwarten, ein bisschen pfeifen, habe ich eine Riesenangst bekommen. Und das hat halt mit Verantwortung auch natürlich zu tun und der Angst vor Ablehnung wieder, die Judith auch gerade ja so treffend erwähnt hatte. Und deswegen hat das bei mir gerade einfach damit zu tun, dass ich meinen alten Weg gar nicht mehr gehen kann, selbst wenn es der sichere wäre, sondern der Weg geht nur nach vorne in die Unsicherheit. Und natürlich hat das dann auch mit Existenzen, mit Finanzen zu tun, mit neuen Dingen, die man ausprobiert. Und das erzeugt alles Angst, weil in der Sicherheit kannst du keine Angst haben, nur im Verlassen der Komfortzone und in dem Neuen. Da hat das Ego Angst. So. Und deswegen, ja, ich habe die Ängste in diesen ganzen Bereichen, aber ich gehe da gerade trotzdem durch. Und ich habe ja tolle Begleiter an meiner Seite mittlerweile, die mit mir da durchgehen.
Ja. Respekt, Marvin. Ja.
Ja.
Auch mit deinem Hintergrund, also du kannst stolz auf dich sein. Wirklich.
Dankeschön. Das, danke, Judith.
Ich kann da nur meinen Hut ziehen. Ich denke, Menschen, die das selber nicht erlebt haben, können das so nicht nachvollziehen. Ich höre es mir aber sehr, sehr interessiert an und nehme wieder etwas für mich mit, einfach auch im Verstehen von anderen Menschen. Einfach, man kann niemanden nur vom ersten Anschauen wirklich kennen. Und
das stimmt.
Die Wege, die Hürden und Hindernisse, die jeder Einzelne von uns so nimmt und überwindet im Leben, die sind so verschieden, aber sie gehören eben wahrscheinlich zu jedem Einzelnen dazu, einfach zum Prozess. Mhm. Und ohne, dass du diese Mutter gehabt hast, wie du sie hattest, die dir die Angst vorgelebt hat, hättest du nicht so wachsen können.
So sehe ich es auch, genau so.
Diesen Wachstumsprozess musste ich nicht erleben. Ich habe ihn aber eben auch nicht erlebt. Ich kann da nicht mitsprechen. Deswegen, vielen, vielen Dank, dass du uns das so mitgeteilt hast.
Sehr
für
gerne.
Für dich keine
ehrlich.
Selbstverständlichkeit. Und für eure, für euer Teilen. Ich glaube, Ängste ist so ein noch ein bisschen schambesetztes Thema. Empfindet ihr das auch so, dass Menschen nicht so gerne über ihre Ängste sprechen?
Genau,
weil sie es als Schwäche sehen.
Genau, wie die Jill sagt, sie sehen es erstens oft als Schwäche und weil das auch die Angst vor der Angst wieder triggert. Ne? Oh. Wenn du über deine Ängste sprichst und du hast Angst vor der Angst, alles, was damit zu tun hat, muss ja vermieden werden. Mhm. Ne? Und ich mittlerweile, mir macht das Spaß. Hauptsache, cooler Austausch. Ich kann über alles reden, das macht mir Spaß. Ja.
Ich fand unseren Austausch auch wirklich wieder fantastisch. Es war ein toller Deep Talk. Und ich habe ja meine Erkenntnis mitgenommen. Und was es mit meiner Angst vor Ablehnung auf sich hat. Danke, Jill, dafür. Und ich hoffe. Gerne.
Das nächste Mal kannst du dich auf die Couch legen.
Ja, mach
genau,
ich.
Ja. Auf die Freudsche Couch.
Ja, und ich hoffe, ihr als Zuhörer konntet vielleicht auch etwas mit rausnehmen. Eine Erkenntnis. Einen Tipp, wie ihr vielleicht in Zukunft euren Ängsten gegenübertretet. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, mit einem neuen Thema im Deep Talk. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss Jill, tschüss Marvin.
Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal, Leute.
Ich freue mich drauf.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann zeig's uns mit einer Bewertung oder teile den Podcast mit deinen Freunden. Bleib dran und abonniere jetzt, damit du dabei bist, wenn es wieder heißt Lust auf Deep Talk. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf dich.